ARD Sounds.
Alles Geschichte. Der History Podcast.
Beim Massaker von Wolinien wissen die Deutschen schon alleine deswegen nichts davon, weil das halt weit weg von uns passiert. Also es ist eine polnisch-ukrainische Geschichte, da ist unser Wissen marginal.
Stefan Lehnstedt, Osteuropa-Historiker.
Between 1943 and 1944,
zwischen 1943 und 1944, als die deutsche Armee sich auf dem Gebiet der Westukraine vor dem Angriff der Roten Armee langsam zurückzog, entschied die ukrainische Untergrundorganisation UUN auf einem Kongress, alle Polen auszulöschen, die östlich des Sanflusses lebten, um Raum für einen ukrainischen Nationalstaat zu gewinnen.
In order to make room for a national Ukrainian state.
Andrzej Nowak, Historiker an der Universität Krakau.
Der Juli 1943 markiert den Kulminationspunkt der Gewalt, als es zu einem koordinierten Angriff auf 50 bis 100 polnische Dörfer kam. Die Ukrainer haben die Polen auf brutale Weise umgebracht, mit Gewehren, mit Äxten und Heugabeln. Es gab eine Spirale der Gewalt, denn die Polen reagierten auf die Morde, indem sie Ukrainer auf grausame Art töteten.
Mirosław Skorka, Vorsitzender der Union der Ukrainer in Polen.
Während des Zweiten Weltkrieges wurden in dem von den Hitlertruppen kontrollierten Wolynien und Ostgalizien auf dem Gebiet der heutigen Westukraine zwischen 60.000 und 120.000 Polen von der ukrainischen Untergrundorganisation UUN ermordet. Als Vergeltung brachten polnische Kämpfer bis zu 15.000 Ukrainer um. Die blutigen Ereignisse der Jahre 1942 bis 1945 haben tiefe Spuren im kollektiven Gedächtnis von Polen und Ukrainern hinterlassen. Doch der Geschichtsstreit um die Massenmorde in Wolynien belastet die militärische Kooperation der beiden osteuropäischen Länder. Während Polen auf eine Entschuldigung der Ukrainer für die Verbrechen in Wolynien und auf eine Exhumierung der Opfer wartet, fürchtet die Ukraine, dass die Aufarbeitung des Massakers Wasser auf die Mühlen der russischen Propaganda lenken könnte, alle Ukrainer seien Nazis.
Dabei ist das, was tatsächlich in den Jahren 1943 bis 1945 in Wolynien und Ostgalizien geschah, von den Historikern im Wesentlichen erforscht, wenngleich es in den auf Deutsch vorliegenden Geschichten der Ukraine oft nur am Rande abgehandelt wird. Der Lwiwer Historiker Jarosław Rydzak bezeichnet in seiner 2024 erschienenen Biografie einer bedrängten Nation die Vertreibung oder Ermordung der polnischen Minderheit als ethnische Säuberung.
Andere Forscher sprechen von Genozid. Die Ursache des Gewaltausbruchs war der Wunsch der ukrainischen Unabhängigkeitsbewegung nach einem eigenen Staat, für den sie die Zeit gekommen sah, als sich die Wehrmacht aus den westukrainischen Gebieten zurückzog, erklärt der Krakauer Historiker Andrzej Nowak.
1.5 million Poles at least living on these territories.
1,5 Millionen Polen lebten in den Gebieten östlich des San. Und die brutale Entscheidung der Organisation der ukrainischen Nationalisten, UUN, lautete: Wir verkünden allen dort lebenden Polen, dass sie sofort das Gebiet verlassen müssen oder sie werden getötet. Die meisten Menschen konnten sich das nicht vorstellen. Aber vor allem ab Juli 1943 kam es zum Genozid. Die ukrainische Untergrundarmee sorgte dafür, dass es in den Dörfern keine Polen mehr gab.
All villages were emptied.
Um zu verstehen, wie es zu den Massakern an der polnischen Zivilbevölkerung kam, muss man sich die polnisch-ukrainische Geschichte der Jahre 1918 bis 21 in Erinnerung rufen, in denen sowohl Polen als auch Ukrainer einen eigenen Staat zu etablieren suchten. Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges und dem Abzug der deutschen Truppen kämpften die Polen an ihrer Ostgrenze gegen die Rote Armee, die das junge sowjetische Imperium vergrößern wollte, aber auch gegen ukrainische Truppen, die für einen unabhängigen Nationalstaat fochten. Der Berliner Historiker Stefan Lehnstedt hat diese militärischen Auseinandersetzungen in seinem Buch »Der vergessene Sieg« im Detail dargestellt.
Es gibt eine lange Geschichte des polnisch-ukrainischen Konflikts. Die beginnt im Grunde schon 1918-19 am Ende des Ersten Weltkrieges, als es Versuche gibt, einen ukrainischen Staat zu gründen und Polen mit dem westukrainischen Staat Krieg führt und sagt, es ist kein Platz für einen ukrainischen Staat, sondern wir haben eine ukrainische Minderheit in Polen. Und wie das so ist mit Minderheiten, da gibt es dann oft auch Teile dieser Minderheiten, die nach wie vor für ihren eigenen Staat kämpfen wollen. Und das gibt es auch auf der ukrainischen Seite. Und sie kämpfen eben in der Zweiten Polnischen Republik gegen den polnischen Staat.
Die Polen unter der Führung von General Józef Piłsudski siegten schließlich über die Rote Armee und die ukrainische galizische Armee, die UHA. Damit konnte 1921 die Grenze Polens im Osten so gezogen werden, dass der neu entstandene Staat Gebiete des ehemaligen österreichischen Galizien umfasste, mit der Hauptstadt Lemberg, dann polnisch Lwów genannt, heute das ukrainische Lwiw, sowie das einst russisch kontrollierte Wolynien. Die wolynische Bevölkerung von ungefähr 2,3 Millionen Menschen war ethnisch gemischt. Ukrainer, Polen, Weißrussen, Juden. Die Ukrainer stellten 70% der Bevölkerung. Die Polen waren mit 350.000 in der Minderheit, dominierten aber die Verwaltung, definierten Polnisch als Amtssprache und besaßen das meiste Land. Ähnlich war die demografische Mischung in Ostgalizien. In der Zweiten Polnischen Republik entstand ein Nationalitätenkonflikt, erklärt Mirosław Skorka, Vorsitzender der Union der Ukrainer in Polen, weil die Polen die Polonisierung der ukrainischen Gebiete vorantrieben.
Man muss die Politik der Polen gegenüber den Ukrainern in diesen Gebieten berücksichtigen. Die Ukrainer erlebten sie als Okkupation, die die Assimilierung der Bevölkerung zum Ziel hatte. Es ging darum, die Ukrainer zu polnischen Staatsbürgern zu machen, aber auch ihre ukrainische Identität zu beseitigen. Das führte zur Entstehung von radikalen ukrainischen antipolnischen Bewegungen. Es gab die kommunistische Bewegung, die antipolnisch war, und die ukrainische Nationalbewegung, die auch antipolnisch war.
Hintergrund des späteren Massakers in Wolynien, meint Mirosław Skorka, seien vor allem ungelöste soziale Probleme gewesen. Einer verarmten bäuerlich-ukrainischen Bevölkerungsmehrheit standen polnische Siedler gegenüber, die bei der Verteilung von Land bevorteilt wurden. Das Verhältnis zwischen den beiden Volksgruppen war bereits angespannt, als Hitler 1939 den Angriff auf Polen befahl. Nach dem Sieg über die polnische Armee teilte er das Land gemäß den Vorgaben des Hitler-Stalin-Pakts zwischen Deutschland und der Sowjetunion auf. Die Gebiete Wolyniens und Ostgaliziens wurden von der Roten Armee besetzt und in die ukrainische Sowjetische Volksrepublik integriert. Das bedeutete in den Jahren 1939 bis 1941 Repressionen gegen die ukrainische Unabhängigkeitsbewegung. Deren Anhänger wurden eingesperrt, deportiert oder erschossen. Daher begrüßten nicht wenige Westukrainer die deutsche Invasion in die Sowjetunion im Juni 1941, das sogenannte Unternehmen Barbarossa, weil sie sich davon eine erneute Möglichkeit erhofften, einen eigenen Staat zu gründen.
Die berühmteste Figur der ukrainischen Unabhängigkeitsbewegung und bis heute die umstrittenste war Stepan Bandera. Als Kopf der OUN, der Organisation der ukrainischen Nationalisten, stellte er mit deutscher Unterstützung Truppen auf, die auf Seiten der Wehrmacht gegen die Rote Armee kämpfen sollten. Eine der bekanntesten militärischen Formationen war das Bataillon Nachtigall, das sich nach dem Einmarsch der Deutschen in Lwów Ende Juni 1941 an Pogromen gegen die jüdische Bevölkerung beteiligte. Die Kollaboration der ukrainischen Nationalisten mit den Hitlertruppen dient Putin bei seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine seit 2022 als Argument, um alle Ukrainer als Nazis zu denunzieren und den Überfall auf die Ukraine mit einer Politik der Entnazifizierung zu legitimieren.
Tatsächlich stellte die UN bald fest, dass die Deutschen ihre Unabhängigkeitsbestrebungen nicht unterstützten. Galizien und Wolynien wurden dem Generalgouvernement angegliedert und Bandera und sein Mitstreiter Jaroslav Stetsko, der am 30. Juni 1941 in Lemberg einen ukrainischen Staat proklamiert hatte, verhaftet und ins KZ Sachsenhausen deportiert. Die Deutschen lösten das Bataillon Nachtigall auf. Die UUN ging bald danach in den Untergrund. 1942 wurde die ukrainische Aufstandsarmee UPA gegründet, die anfangs an der Seite der Deutschen kämpfte, dann aber einen Partisanenkrieg gleichermaßen gegen die Sowjets wie die deutschen Besatzer führte.
Das war die Situation, als kurz darauf, Anfang 1943, schon nach der deutschen Niederlage von Stalingrad, die UPA mit ihrer Vertreibungspolitik in Wolynien begann.
In dem Maße, wie die Deutschen den Zweiten Weltkrieg verlieren und auch nicht in der Lage sind, die besetzten Gebiete zu kontrollieren, erstarkt diese ukrainische Nationalbewegung und versucht, sich vorzubereiten auf die Zeit nach einer deutschen Niederlage, um einen eigenen ukrainischen Staat zu realisieren. Und das heißt für sie auch, dass Polen der Hauptfeind ist. Polen, der 1919 eine eigene Staatsgründung verhindert hat. Und da möchte man jetzt in die Vorhand kommen und möchte tatsächlich schon Tatsachen schaffen. Das heißt, die ukrainischen Aufständischen setzen auf eine ethnische Säuberung, also Vertreibungen, Massenmord, um in Gegenden mit gemischter polnisch-ukrainischer Besiedlung die polnische Minderheit oft auch loszuwerden mit allen Mitteln.
Der amerikanische Historiker Timothy Snyder schreibt in seinem Buch Bloodlands über Banderas Partisanenarmee, sie habe teils aus ehemaligen ukrainischen Hilfspolizisten der Deutschen bestanden. Deren Fähigkeit zur Ermordung von Polen sei ein Resultat der deutschen Ausbildung gewesen. Banderas Truppen hätten die Ukraine vor einem Endkampf mit der Roten Armee von feindlich erscheinenden Personen räumen wollen. Den Begriff Genozid benutzt Snyder nicht und verband weitere Details des Massakers in eine Fußnote.
Der Lwiwer Historiker Jaroslav Rydzak spricht in seiner Biografie einer bedrängten Nation von ethnischen Säuberungen Woluniens und beschreibt eine der antipolnischen Aktionen in dem Dorf Porytsk, ukrainisch Pawlivka, genauer. Soldaten Banderas waren dort während eines Gottesdienstes in die Kirche eingedrungen und hatten innerhalb einer halben Stunde alle Gottesdienstbesucher ohne Rücksicht auf Geschlecht oder Alter ermordet. Die Kirche wurde in Brand gesteckt, Häuser geplündert und niedergebrannt. An der mörderischen Aktion hätten sich auch ukrainische Nachbarn der Polen beteiligt, was die Tatsache beweist, dass viele der Opfer nicht durch Kugeln, sondern durch Sicheln, Sensen und Äxte zu Tode gekommen seien.
Als Auftakt der Massaker gilt die Ermordung von ca. 150 Menschen im Dorf Paroschla am 9. Februar 1943. Weitere Mordaktionen der UPA gegen unbewaffnete Männer, Frauen und Kinder in zahlreichen wolynischen Dörfern folgten. Hunderttausende Polen wurden zur Flucht gezwungen. Einen Höhepunkt der Massaker markierte der Blutsonntag vom 11. Juli 1943, als die UPA ca. 100 polnische Dörfer angriff und unterstützt von der ukrainischen Bevölkerung tausende polnische Zivilisten getötet wurden.
Wir sehen eine große Gewalteskalation und die liegt natürlich auch darin begründet, dass wir hier nicht eine Staatsmacht haben, die vorgeht und dass es ja keinen konsensualen Umsiedlungsbeschluss gibt. Es gibt auch niemanden, der irgendwie freiwillig gehen möchte. Das heißt, alles, was hier passiert, erfordert unmittelbar Gewalt, um überhaupt etwas tun zu können. Und dann geht es natürlich auch darum, dass diese Gewalt einschüchternd wirken soll. Also es geht ja auch darum, mit Absicht Angst zu verbreiten und über diese Angst und über die Brutalität Leute dazu zu bewegen, dass sie vielleicht doch vor Angst fliehen.
Man muss wohl auch den allgemeinen Erfahrungshintergrund des deutschen Vernichtungskriegs in der Sowjetunion berücksichtigen. bei ihrem Vormarsch nach Osten töteten die Deutschen nicht nur systematisch die jüdische Bevölkerung im sogenannten Holocaust by Bullets, Massenerschießungen im Umkreis der Dörfer, in Wäldern und auf den Feldern. Auch die Truppen der Wehrmacht waren unter dem Vorwand der Partisanenbekämpfung an der Zerstörung von Dörfern und dem Massenmord an Zivilisten beteiligt. In den Bloodlands gehörten Gewaltexzesse, Massenmorde und verbrannte Erde zur alltäglichen Erfahrung.
Es geht auch darum, dass man einen über Jahre hinaus aufgestauten Hass auslebt. Und es geht natürlich auch darum, dass man im Grunde tun und lassen kann, was man möchte. So wird dann eben vielleicht weniger geschossen und es geht nicht darum, einfach eine Exekution vorzunehmen, sondern es ist einfach der Überfall auf ein Dorf und die Leute werden aus ihren Häusern rausgeholt, werden einfach totgeprügelt, totgeschlagen. Und wenn sie es nicht schaffen, irgendwie wegzurennen, ja, dann ermordet man sie mit allen Mitteln, die irgendwie vorhanden sind.
Als Reaktion auf die Massaker an den Polen ging die polnische Heimatarmee zu Präventions- und Vergeltungsschlägen über, schreibt Jarosław Rydzak und schildert das Massaker von Pawo Koma vom 1. bis 3. März 1945, eine Racheaktion der Heimatarmee, die durch das Verschwinden von 7 polnischen Männern ausgelöst wurde. Das Dorf wurde umzingelt, als die Bewohner einen Gottesdienst in der Kirche besuchten. Mädchen unter 10 Jahren und Jungen unter 7 wurden separiert, die meisten anderen Bewohner auf dem griechisch-katholischen Friedhof erschossen, mehrere Männer zu Tode geprügelt. Die Kleider der Todesopfer wurden unter den Angreifern verteilt.
Man geht bei den polnischen Aktionen gegen die Ukrainer von ca. 15.000 Opfern aus. Doch werden sie in der polnischen Erinnerung an das Wolynien-Massaker gern vergessen. Zum Beispiel sind auf einer Informationstafel vor dem 2024 in Domostowa errichteten Wolynien-Denkmal historisch akkurat die Morde an den Polen beschrieben, aber über die von Polen getöteten Ukrainer verliert man kein Wort. Die Erinnerungskultur an die Ereignisse ist zwischen der Ukraine und Polen geteilt. In Polen ist der 11. Juli, der auf die größte Gewaltaktion gegen 50 bis 100 wolynische polnische Dörfer im Jahr 1943 verweist, ein offizieller Gedenktag. In vielen Kirchen erinnern Gedenktafeln an die Opfer des Massakers. In der Westukraine dagegen werden Soldaten der OUN und UPA geehrt, die für die Morde verantwortlich waren.
Wir reden über Leute wie Stepan Bandera, die durchaus als Nationalhelden auch verehrt werden in der Westukraine und wo man die verbrecherische Dimension auch gar nicht sehen will. Also im Sinne einer Vergangenheitsbewältigung ist da auch noch gar nicht so viel passiert. Und deswegen gibt es diesen Konflikt auch, weil man sich über die Deutung der Vergangenheit nicht einig ist.
Für Bandera hat man in Lwiw ein riesiges Denkmal errichtet. Er gilt als Identifikationsfigur ukrainischen Unabhängigkeitsstrebens, das sich im Kampf gegen die Deutschen, aber vor allem auch die Sowjets manifestierte, erklärt der Krakauer Historiker Andrzej Nowak.
Die UPA und die OUN mobilisierten eine ganze SS-Division, die sogenannte Division Galizien. Und man ehrt diese Division in einem Teil der ukrainischen Bevölkerung noch immer. Es gab 40.000 Mitglieder dieser Division, die gegen die Sowjets kämpften. Diese Leute vergessen, dass auch die Division Galizien und die UPA an den Massenmorden an polnischen Zivilisten und an Juden beteiligt waren, die bis 1943 den von den Nazis entfesselten Holocaust überlebt hatten. In Polen erinnern wir uns an die OUN als die Täter des Genozids an den Polen. Das ist der Kampf der Erinnerung.
Konkret drückt sich der Kampf der Erinnerung zum Beispiel darin aus, dass in Polen wiederholt Denkmäler für Angehörige der UPA zerstört wurden, während Unbekannte in Lwiw eine Gedenkstätte für ermordete Polen und Juden gesprengt haben. Während die Ukrainer den Begriff Genozid ablehnen, charakterisierte das polnische Parlament die Gewalttaten in Wolynien im Jahr 2013 als ethnische Säuberung mit Merkmalen eines Völkermords. 2024 wurde im südostpolnischen Domostowa ein monumentales Denkmal für die Opfer errichtet, das drastische Szenen tödlicher Gewalt zeigt. Auf den Flügeln des polnischen Adlers am Denkmal werden einige Ortsnamen der über 4600 betroffenen Dörfer genannt, in denen die mörderischen Ereignisse stattfanden. In Zukunft sollen alle Ortsnamen an einer Gedenkmauer aufgelistet werden, auch ein Museum ist geplant. Während die Befürworter des Denkmals, dessen realistische Formensprache loben, stören sich viele Polen an der drastischen Darstellung. Auch der Vertreter der Ukraine in Polen, Miroslav Skorka.
Was das Monument in Domostowa so besonders macht und warum es keine andere Gemeinde haben wollte, ist die visuelle Gestaltung, die meiner Meinung nach nicht der Opfer gedenkt, sondern Aggression ausdrückt. Das auf den Dreizack gespießte Kind und auf die den Zaun gespießten Kinder verstärken die Aggression. Wir sind dagegen, dass man Hass anstachelt, wenn man sich an die Massaker in Wolynien erinnert.
Die ukrainische Gemeinschaft in Polen kritisiert nicht nur die Zerstörung von Denkmälern für ukrainische Opfer in Polen, sondern auch, dass die Vertreibung der ukrainischen Polen aus Ostpolen in der sogenannten Operation Weichsel im Jahr 1945 bis heute in Polen nicht als Verbrechen anerkannt wird. Das alles mag erklären, dass die Ukraine lange nicht auf die polnische Forderung eingegangen ist, die Opfer des Massakers aus den Massengräbern zu exhumieren. Der Geschichtsstreit zwischen Polen und der Ukraine ist noch nicht beigelegt, konstatiert der ehemalige Osteuropa-Korrespondent der Süddeutschen Zeitung Thomas Urban.
Der Dissens besteht darin, dass die polnische Seite verlangt von der ukrainischen Führung, sie soll um Verzeihung bitten für die Verbrechen im Krieg, die ukrainische Milizen begangen haben an den Polen, die dort gesiedelt haben in dem Gebiet. In der Ukraine sagt man, diese Forderungen sind unbegründet und unberechtigt an die Adresse der Führung in Kiew, denn es gab damals keinen ukrainischen Staat, es gab keine ukrainische Regierung. Also ist das eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, dass der ukrainische Staatspräsident von heute für Verbrechen entschuldigen soll und Verzeihung bitten soll, die vor zwei Generationen von einer Gruppe von Landsleuten begangen worden ist. Und das passt nicht zusammen.
Wenn es um die Exhumierungen der Opfer der Wolynien-Massaker geht, lautete der Vorwurf von polnischer Seite, die Ukraine verzögere diese bewusst. Immerhin würden die Forensiker dann wohl auch erkennen, dass viele der Opfer tatsächlich bestialisch getötet wurden. Dem Kreml dürften solche Nachrichten ein willkommener Anlass sein, die Propaganda zu befeuern, die Ukrainer seien alle Nazis.
Dennoch gab es bereits eine Reihe von versöhnlichen politischen Gesten zwischen der Ukraine und Polen. Am 80. Jahrestag des Massakers traf sich der polnische Staatspräsident Andrzej Duda im wolynischen Luzk mit dem ukrainischen Staatspräsidenten Wolodymyr Selenskyj, um der Opfer zu gedenken. Und Anfang 2025 stimmte Selenskyj der Forderung nach Exhumierungen zu, die für die historische Aufarbeitung des Verbrechens wichtig sind, aber auch für die Familien der Opfer, die sich eine würdige Beisetzung ihrer ermordeten Angehörigen wünschen. Das Massaker von Wolynien, das im kollektiven Gedächtnis von Polen und Ukrainern unterschiedlich bewertet wird, findet langsam seinen Platz in einer gemeinsamen europäischen Erinnerungskultur.
Das war Alles Geschichte, der History-Podcast aus der Staffel Polen im Netz der Nachbarn. Diesmal mit der Folge Das Massaker von Wolynien von Jochen Rack. Gesprochen haben Christian Baumann, Katja Schild, Patrick Zeilhofer und Johannes Hitzelberger. In der Technik war Susanne Harasim, Regie Anja Scheifinger, Redaktion Thomas Morawetz. Und hier noch ein Hörtipp. Der Podcast Wild Crimes erzählt von Verbrechen zwischen Mensch und Tier. Und was mit dem Buckelwal Timmy in der Ostsee passiert ist, das kann man als Verbrechen bezeichnen. Aber wer ist der Täter oder die Täter? War es Tierquälerei, dass er so lange dort lag? oder war es Tierquälerei, ihn wegzubringen ins offene Meer? Diesen Fragen geht die neue Staffel Wild Crimes nach. Wer hat was zu verantworten? Und könnte Timmy heute noch leben? Wild Crimes. Timmy, die Hoffnung stirbt zuletzt. Gibt's in ARD Sounds. Den Link findet ihr hier in den Shownotes.